Die Eindrücke verwandeln sich so in Verknüpfungen. Verteilt über das ganze Gehirn, übrigens auch bei uns Menschen. Eine Erinnerung ist also eine Art Netzwerk.
Wie viel Zeit geben Sie ihm hier?
Doch was bringt den Fliegen die Erinnerung? Das zeigt der zweite Teil des Experiments. Darin haben die Fliegen die Wahl zwischen zwei Röhrchen. Eines riecht wie vorhin, als sie den Zucker bekommen haben, das andere neutral. Die Erinnerung an den Duft ist für die Fliegen dabei eine Art Entscheidungshilfe.
Also wir sehen jetzt hier im Endeffekt das Ergebnis. Wir sehen Fliegen auf der linken Seite, die die Duftquelle gewählt haben, die den Zucker vorhersagt. Und auf der anderen Seite sehen wir sehr viel weniger Fliegen, die den anderen Duft gewählt haben.
Sich zu erinnern, wo man Gutes findet, war in der Evolution vermutlich eine der ersten Aufgaben des Gedächtnisses. Auch ich folge jetzt einem Duft. Bei mir ist er ganz klar mit einem guten Gefühl verknüpft. Anders als bei meiner TGA trinke ich mit David Owald trotzdem nicht 5 Tassen Kaffee. Eine reicht mir, um meine Gedanken zu sortieren. Bei meinem Gedächtnisausfall waren meine alten Erinnerungen noch da. Ich wusste, wer ich war, kannte meine Frau und meine Geschichte. Es wurde also nichts gelöscht. Es kamen nur 8 Stunden keine neuen Erinnerungen mehr hinzu. Das muss daran gelegen haben, dass mein Hippocampus vorübergehend gestört war. Er macht sonst das, was ich bei den Fliegen gerade gesehen habe. Zum Beispiel in dem Moment hier. Mein Auge sieht das Wasser und meldet das an mein Sehzentrum im Gehirn. Genauso melden meine Ohren, was sie wahrnehmen. Und auch meine Nase, Haut, Gleichgewichtsorgan und so weiter. Alle Sinneszentren schicken daraufhin Signale an den Hippocampus. Das gleichzeitige Eintreffen zeigt ihm, dass die Signale zusammengehören. Deswegen legt er zwischen ihnen Verknüpfungen an. Auch bei mir verwandelt sich der Moment so in ein Netzwerk von miteinander verbundenen Zellen, dank dem ich mich später an den See erinnern kann. Während meiner TGA konnte mein Hippocampus allerdings genau das nicht. Ich habe das Paddeln damals also nicht vergessen. Mein Hippocampus hat es nie aufgezeichnet. Etwas ganz Ähnliches passiert übrigens vermutlich auch, wenn wir unter Alkohol einen Filmriss haben. Wenn ein Netzwerk angelegt wird, sind unsere Erinnerungen aber noch längst nicht fertig. Was mit ihnen noch alles passiert, soll mir die Psychologin Susanne Diekelmann in Tübingen erklären. Gemeinsam machen wir nicht nur ein Bett für mich, sondern gleich auch ein kleines Experiment. Die Elektroden sollen heute Nacht meine Hirnaktivität überwachen. Denn im Schlaf werden die Erinnerungsnetzwerke, die unser Gehirn tagsüber gebildet hat, noch einmal überarbeitet.
Heute Abend lernen Sie Kartenpaare und dann können Sie die Nacht über schlafen. Die Idee wäre, dass während des Schlafes die Gedächtnisinhalte reaktiviert werden und gefestigt werden. Und dann schauen wir uns morgen früh nochmal an, ob Sie sich an die gelernten Inhalte erinnern können.
Hoffentlich klappt es auch bei mir. Wie bei dem bekannten Memory-Kinderspiel soll ich mir merken, wo die Kartenpaare sind. Erstmal funktioniert das überhaupt nicht. Aber dann werde ich doch so langsam besser. Irgendwann finde ich immerhin 60%. Mein Gehirn hat also Verknüpfungen angelegt, die die Karten miteinander verbinden.
So, dann haben Sie den Teil geschafft. Prima.
Ja.
Wir würden jetzt dazu übergehen, dass wir Sie langsam zum Schlafen fertig machen. Morgen werden Sie den gleichen Test auch nochmal machen. Das heißt, Sie müssen sich dann morgen nochmal an die Kartenpaare erinnern, die Sie jetzt gerade gelernt haben.
Verstanden.
Super. Dann können wir jetzt rüber zum Bett gehen.
Ja.
Entgegen aller Vorurteile ist Schlaf ein äußerst aktiver Prozess. Denn erst in den verschiedenen Schlafphasen werden aus flüchtigen Eindrücken richtige Erinnerungen.
Okay.
morgen. Tschüss.
Draußen kann Susanne Diekemann überprüfen, ob ich wirklich schlafe. Mein Gehirn zeigt gerade noch die typischen Alpha-Wellen der Wachphase. Dann werden die Wellen langsamer. Und schon bin ich eingeschlafen. Oder doch nicht? So ein EEG sieht aus wie Schallwellen. Als würde mein Gehirn Musik spielen. Tatsächlich könnte man unser Gedächtnis mit einem Orchester vergleichen. Jede Nacht ist Konzert. Der Dirigent ist unser Hippocampus und die Musiker sind einzelne Nervenzellen. In der Nacht spielen sie noch einmal ab, was wir am Tag erlebt haben. Alles, was wir gesehen, gehört oder auf andere Weise wahrgenommen haben, wird wiederholt. Forschende nennen das Replay. Durch die Wiederholung wird das Zusammenspiel immer sicherer. Erst dadurch wird aus einem flüchtigen Eindruck die Melodie einer langfristigen Erinnerung. Eine Erinnerung ist allerdings kein Abbild der Realität, sondern eine Interpretation unserer Erlebnisse. Welche Eindrücke wie sehr im Vordergrund stehen, kann sehr unterschiedlich sein. Kein Orchester spielt ein Musikstück so wie ein anderes. Und kein Mensch erinnert sich an eine Situation genauso wie ein anderer. Meine Erinnerungen gehören also mir ganz allein.
Guten Morgen. Ich habe Ihnen schon mal einen Kaffee mitgebracht. Den gibt's dann gleich später nach dem Test. So, dann würde ich Ihnen jetzt erstmal die Elektroden entfernen.
Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Hätte ich den Memory-Test tagsüber gemacht, würde ich mich 8 Stunden später kaum noch an die Karten erinnern. Der Schlaf sollte meinem Gehirn aber die Möglichkeit gegeben haben, die Paare ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Zumindest in der Theorie.
So, dann haben Sie den 2. Teil der Aufgabe geschafft.
Ja, und wie?
Ja, von den Kartenpaaren, die ursprünglich gezeigt wurden, haben Sie 60% erinnert. Mhm. Und heute Morgen waren es auch wieder 60%.
Ich habe es also nicht vergessen.
Sie haben es
nicht
vergessen.
Obwohl eine Nacht dazwischen lag.
Genau.
Mein Gedächtnis scheint also intakt zu sein. Allerdings hat Frau Diekemann auch einen kleinen Trick angewandt. Erinnern Sie sich noch daran?
Morgen werden Sie den gleichen Test auch nochmal machen. Das heißt, Sie müssen sich nochmal dran erinnern, welche Kartenpaare gerade gezeigt wurden.
Das ist nicht zufällig passiert. Das sagt sie immer bei diesem Test, aber nur der einen Hälfte der Probanden.
Tatsächlich war es dann so, dass wir bei denen, die wussten, dass der Test nochmal kommt, einen ganz klaren Vorteil von Schlaf gesehen haben. Das heißt, da hat Schlaf dazu geführt, dass die Gedächtnisinhalte abgespeichert werden, langfristig. Bei denen, die nicht wussten, dass der Test nochmal kommt, ist das nicht passiert.
Das heißt, auch wenn es mir nicht bewusst ist, unterscheidet das Gehirn
wichtig und unwichtig und lernt das, was es für wichtig hält.
Genau. Also das Gehirn hat auch eine ganz wichtige Funktion darin, auszusortieren, was unwichtig ist und auch die Dinge, die wir nicht mehr brauchen, wieder zu vergessen, um eben dem, was wichtig ist, was Priorität hat, auch den Vorrang zu geben.
Auch von Frau Diekelmann mache ich ein Foto. Moment. Anders als meine Kamera hält das Gehirn nicht einfach alles fest.
Genau. Ich bedanke mich.
Gerne.
Das Gehirn wählt ganz genau aus, welche Erinnerungen es behält. Was nicht wichtig ist, kommt weg. Deshalb weiß ich auch nicht mehr, was ich vor 3 Wochen zum Mittagessen hatte. Das liegt allerdings nicht daran, dass wir nicht genug Speicherplatz hätten. Das hier ist die 3D-Darstellung einer echten Nervenzelle. Es blinken die Stellen, an denen sich die Zelle mit anderen verbinden kann. Das können bis zu 100.000 Stück sein. Und von diesen Zellen haben wir 86 Milliarden im Kopf. Das macht Trillionen von Möglichkeiten, sich zu verknüpfen. Rein rechnerisch könnte das Gehirn damit alles speichern, was es möchte. Und es gibt sogar Menschen, die das offenbar tun. Letzteres legt zumindest ein außergewöhnlicher Fall in Norditalien nahe, der Heimat von Giovanni Gaio. Sein Gehirn scheint sehr viel mehr Erinnerungen zu speichern als meins. Angeblich erinnert sich Giovanni an jeden Tag seines Lebens. Giovanni, können Sie uns sagen, was Sie am 1.8.1992 gemacht haben?
Sì.
Ja.
Posso ricordarlo perché ero in...
Das war ein Samstag und ich war zelten. Ich kann mich daran erinnern, denn es war der vorletzte Tag vor der Abreise.
Finalmente a casa dopo 9 giorni vissuti in maniera.
Die 9 Tage davor waren ziemlich anstrengend für mich und ich erinnere mich an die Aufregung, als ich meine Tasche packen musste.
Giovanni kann 3 Minuten lang über diesen Tag in seinem 10. Lebensjahr erzählen. Beeindruckend, oder? Er ist sozusagen ein Lexikon für die Ereignisse seines Lebens. Auf diesem Platz trainiert Giovanni zum Beispiel jeden Donnerstag. Und er weiß natürlich, wie das Spiel beim Training gestern ausging. Aber auch das in der Woche davor. Und im letzten Monat. Und im letzten Jahr. Seine Angaben kann man auch überprüfen, wenn man zum Beispiel nach dem Wetter fragt. Giovanni, wie war das denn am 1.8.1992?
Il tempo era stabile, anche se eravamo...
Das Wetter war stabil. Allerdings gab es in den Nächten davor Unwetter. An dem Samstag hielt sich das Wetter aber gut. Es brach erst am Sonntagnachmittag ein. Das war am 2. August. Aber bis zum 1. August war es tagsüber ziemlich stabil.
Wie macht er das? Klingt erstmal beneidenswert. Für ihn selbst ist das allerdings nicht immer angenehm. Immerhin verschwinden auch seine schlechten Erinnerungen nie.
Dipende tanto dallo stato d'animo.
Es hängt stark von meiner aktuellen Verfassung ab. Manchmal ist es eine Last, sich an so viel zu erinnern, besonders wenn ich in einer nicht so guten Phase bin. Wenn ich gerade eher in eine depressive Richtung tendiere, dann empfinde ich meine Fähigkeit als etwas Schweres, das ich mit mir herumtrage.
Diventa uno spasso anche poter condividere un pensiero.
Manchmal ist es aber auch angenehm. Wenn ich gerade ausgeglichen bin, kann es sogar Spaß machen. Zum Beispiel, wenn ich jemandem auf die Sprünge helfe, der sich gerade nicht erinnert. Es hängt stark von meinem Zustand ab, wie meine Art von Gedächtnis sich anfühlt.
Dalla percezione di come mi sento in quel momento a livello d'umore.
In seinem Heimatort Feltre ist Giovannis außergewöhnliches Gedächtnis schon lange bekannt. Natürlich ist er mit seinen Fähigkeiten eine ziemliche Ausnahme. Ein wenig hat er sich deshalb immer als Sonderling gefühlt.
Mi sentivo
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich schon sehr stark von anderen unterscheide. Oft haben andere mich auch nicht wirklich verstanden. Und manchmal habe ich mich auch selbst gewundert, warum ich so bin.
Inzwischen kennt man Giovanni Gaio in ganz Italien. Eines Tages las er, dass Forschende in den USA einen ganz ähnlichen Fall entdeckt hatten. Sie gaben dem Phänomen den Namen HSAM, auf Deutsch etwa biografisches Supergedächtnis. Giovanni wandte sich daraufhin an eine Forschungsgruppe in Rom, die dasselbe bei ihm diagnostizierte.
Questo avviene nel novembre 2014.
Das war im November 2014 und ich war der Erste, bei dem dieses Syndrom in Italien entdeckt wurde. Danach gab es Artikel über mich in der nationalen Presse. Und darauf meldeten sich dann weitere Personen und wurden diagnostiziert. Im Juli 2018 gab es schon 8 von uns in Italien. Und inzwischen wird geschätzt, dass wir etwa 30 Personen sind.
Giovanni Gaio hat immer gewusst, dass er irgendwie anders ist. Aber seit er einen Namen für das Phänomen hat, kann er besser damit umgehen, sagt er. Ich bin mit dem Neuropsychologen Simone Macri verabredet, der zu der Gruppe gehört, die Giovannis Supergedächtnis untersucht hat. Hallo Simone. Schön, Sie zu sehen und Sie sprechen zu können. Sie sagten, die Forschung in Italien begann mit Giovanni. Wie haben Sie ihn wahrgenommen, als Sie ihn das erste Mal gesehen haben?
Also zum ersten Mal getroffen habe ich Giovanni am 15. Februar 2016. Er wollte uns sehr gerne helfen, damit wir ihm helfen, zu verstehen, was in seinem Gehirn los ist.
Um das herauszufinden, sollte Giovanni Gaio in einem Kernspin Erinnerungen wachrufen. Sein Scan wurde dann mit Durchschnittsgehirnen verglichen.
Zu unserer Überraschung funktioniert das Gehirn von Menschen mit Supergedächtnis genauso wie das von durchschnittlichen Menschen, wenn wir die Phase des Erinnerns selbst betrachten. Was aber radikal anders ist, ist die Phase davor, die Phase, in der sie die Erinnerung suchen. Sie nutzen andere Gehirnareale, um eine Erinnerung wachzurufen.
Während des Erinnerns sieht es im Gehirn von Giovanni ganz ähnlich aus wie in meinem. Aber davor, wenn das Gehirn eine Erinnerung sucht, ist es bei Menschen mit Supergedächtnis sehr viel aktiver. Aber heißt das dann, dass Supergedächtnisse überhaupt mehr speichern als unsere? Oder sind ihre Erinnerungen einfach zugänglicher?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich mir die Daten angucke, würde ich zu der zweiten Option neigen, also dass sie nicht mehr speichern. Sie speichern genauso viel wie wir. Aber sie können besser darauf zugreifen.
Aber das heißt, Sie denken, dass ich genauso viel speichere wie Giovanni?
Ich würde zu weit gehen, wenn ich dem einfach zustimme. Aber die ersten Daten, die wir gesammelt haben, scheinen das nahezulegen. Das Problem ist offensichtlich nicht, Dinge zu speichern, sondern an diese Dinge wieder heranzukommen.
Is not much of what is stored, but rather how we can access them.
Thanks a lot.
Vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen.
Thank you very much. It's been an absolute pleasure.
Wie wir Erinnerungen abrufen, ist bisher nicht gut erforscht. Klar ist nur, auch dabei kann viel schiefgehen. Ein Beispiel dafür steht in meiner Küche. Den Herd mit dem Tisch drumherum habe ich so bauen lassen, weil eine italienische Freundin genauso einen Herd mit Tisch hat. Ich sehe es vor mir. Bei einem Besuch hat sie Pasta gemacht, direkt vom Herd auf unsere Teller. Ich habe die Freundin kürzlich gebeten, mir Fotos von ihrer Küche zu schicken. Und da ist doch tatsächlich nichts von einem freistehenden Herd zu sehen. Und erst recht nichts von einem direkt an den Herd gebauten Tisch. Dabei hätte ich schwören können, dass ihr Herd am Tisch war. Wie so etwas passieren kann, wird in Magdeburg erforscht. Da will ich jetzt hinfahren. Hier beschäftigt sich die Neurowissenschaftlerin Magdalena Sauvage damit, was beim Erinnern passiert. Beim Kaffee will ich mit ihr besprechen, was mit meiner Erinnerung schiefgelaufen ist. Ich habe etwas kopiert, was es im Original nicht gegeben hat. Muss ich mir Sorgen machen?
Nee. No worry.
Keine Sorge. Diese Erinnerung ist wahrscheinlich sehr alt, oder? Es ist normal, dass eine Erinnerung sich mit der Zeit verändert. Wahrscheinlich waren Sie irgendwann später in einer ähnlichen Situation, in der Sie einen solchen Herd gesehen haben. Eine Situation, die emotional vielleicht einen ähnlichen Gehalt hatte, zum Beispiel. Und das hat dazu geführt, dass Sie Dinge aus der neuen Situation in die alte Erinnerung integriert haben.
Also irgendwo wird dieser Herd stehen, aber nicht bei meiner Freundin in Italien.
Ja, den gibt's.
Ein Experiment mit Mäusen soll mir zeigen, was Magdalena Sauvage damit meint. In diesem Experiment verändert sie angeblich gezielt eine bestimmte Erinnerung einer Maus. So etwas war bis vor kurzem völlig undenkbar. Ich bin gespannt.
Ich bereite jetzt die Sachen für das Experiment vor.
Das Experiment hat drei Phasen. Alle finden in dieser Box statt.
In der Box sind jetzt zwei Objekte platziert. Gleich kommt die Maus dazu. Beim ersten Mal wird sie sich die Hütchen genau angucken. Mäuse sind nämlich von Natur aus sehr neugierig. Sie lassen sie die Objekte erst 5 Minuten erkunden, dann kommt eine Pause und später kommt die Maus dann nochmal in die Box.
Da ist die Kleine.
In der ersten Runde soll die Maus die Objekte kennenlernen. Tatsächlich schaut sie sich die Hütchen ganz genau an. Immer wieder erschnuppert und ertastet sie ihre Gestalt. Ihr Gehirn verarbeitet die Informationen. Der Hippocampus sorgt dafür, dass die Maus eine Erinnerung an die Hütchen anlegt. Danach kommt die Maus zurück in den Käfig. Es folgt eine zweite Runde. Wenn man die Maus wieder in die Box setzt, erinnert sie sich an die Hütchen und findet sie langweilig. Weil sie sie schon kennt, lässt sie sie links liegen. Ihr Verhalten beweist, dass die Erinnerung an die Hütchen aktiviert wurde. Was ich bisher nicht wusste, durch das Erinnern kommt die Erinnerung verrückterweise in einen labilen Zustand. Danach müssen die Verknüpfungen vom Hippocampus neu gefestigt werden, sonst kann die Erinnerung kaputt gehen. Tja, und an dieser Stelle haben die Forschenden mal wieder einen Trick angewandt.
30 Sekunden bevor die Maus das zweite Mal in die Box kommt, unterdrücken wir die Aktivität in einem ganz bestimmten Bereich des Hippocampus namens CA1. Wir glauben, dass dieser Bereich dafür zuständig ist, die Erinnerung nach dem Abrufen wieder zu festigen. Und genau da greifen wir ein. Wir blockieren die Aktivität in diesem Bereich. Und wenn es stimmt, dass CA1 für die Festigung gebraucht wird, dann sollte sich die Maus nicht mehr an die Objekte erinnern, wenn sie wieder in die Box gesetzt wird.
Ob dem so ist, soll die Maus jetzt zeigen. Hat sie die Objekte wirklich vergessen? Tatsächlich untersucht sie sie auf einmal wieder genauso wie am Anfang. als hätte sie die Hütchen nie zuvor gesehen. Unglaublich. Magdalena Sauvage hat also wirklich die Erinnerung der Maus manipuliert. Dass Erinnerungen veränderbar sind, hat sich in der Evolution vermutlich entwickelt, damit wir neue Informationen in altes Wissen einbauen können. Doch das kann auch zu Fehlern führen. Wenn ich zum Beispiel Pasta esse und dadurch an ein früheres Pastaessen erinnert werde, wird die Erinnerung an dieses Essen labil. In dieser Phase können Details aus der aktuellen Situation in die Erinnerung eingebaut werden. Zum Beispiel Dinge aus dem Raum. Wenn sich die Erinnerung dann wieder festigt, ist sie plötzlich anders als vorher. Deshalb erinnere ich mich jetzt an einen Herd, den es so nie gab. Darauf brauche ich erstmal noch einen Kaffee. Die Tatsache, dass unsere Erinnerung so veränderbar ist, ist das ein Defizit oder ist das möglicherweise etwas Positives?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man sich Menschen anschaut, die Zeugen eines Verbrechens geworden sind zum Beispiel, man weiß, dass man in solchen Situationen die Zeugen sofort befragen muss. Denn je öfter der Zeuge mit anderen darüber spricht und sich wiedererinnert, desto mehr wird sich die Erinnerung verändern. Sie wird zum Beispiel durch Fakten oder neue Personen ergänzt. Auf der anderen Seite kann es auch eine gute Sache sein, dass Erinnerungen veränderbar sind. Zum Beispiel bei Menschen, die ein Trauma haben. Wenn bei ihnen die Erinnerungen für immer gleich blieben, kämen sie niemals aus ihrem Trauma heraus. Ein Kriegsversehrter zum Beispiel. Jemand hat ein Klicken gehört und dann eine Explosion erlebt. Und jedes Mal in den nächsten 20 Jahren durchlebt die Person, wenn sie nur ein Klicken hört, wieder dieselbe traumatische Erfahrung von der Explosion. Aber wenn sie in einer Therapie das Klicken immer wieder hervorholt, in einer Umgebung, die neutral ist oder sogar angenehm für den Patienten, dann kann er diese angenehme Umgebung mit dem Klicken verbinden. Er überschreibt die alte Erinnerung an das Geräusch also so, dass er nicht jedes Mal leiden muss, wenn er das Klicken hört. Es ist also gut und schlecht, dass wir Erinnerungen verändern. Wenn es um die Genauigkeit einer Erinnerung geht, ist es schlecht. Aber gleichzeitig ist es natürlich gut, dass wir diese Möglichkeit zur Veränderung haben.
Schon faszinierend. So lange wissen wir schon, dass Psychotherapie wirkt. Aber erst jetzt begreifen wir so langsam, was dabei eigentlich im Gehirn passiert. Manches verstehen wir allerdings auch noch gar nicht. Zum Beispiel, wie oder warum das geschehen kann, was Max Rinneberg passiert ist.
Hier war das?
Ja, hier bin ich gestürzt.
Und hier haben Sie gelegen?
Mit dem Kopf auf der obersten Kante. 15 bis 30 Minuten. Bis ich dann von meiner Schwester und meinem damaligen besten Freund aufgeholfen worden bin.
Bei dem Unfall war Max Rinneberg 17 Jahre alt. Nach dem Sturz war er bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, war alles anders.
Und da wusste ich schon nicht mehr, wo ich bin, was los ist. Da war ich komplett orientierungslos. Das weiß ich aber alles nicht wirklich, weil ich... Für mich das Leben dann wirklich erst im Krankenhaus losging, wie ich aufgewacht bin.
Das ist Ihre erste,
das ist meine erste neue Erinnerung?
Genau. Und die alten Erinnerungen?
Sind alle komplett weg.
Ihr gesamtes Leben vor dem Sturz ist für Sie nicht mehr zu erinnern?
Alles, was ich die ersten fast 18 Jahre erlebt habe, alle Emotionen, alle Geschichten, alle Gesichter, alles ist komplett weg.
War das denn schwierig zu akzeptieren?
Anfangs war es nicht ganz so einfach, weil ich war... ziemlich haltlos, ziemlich verloren, konnte ja mit niemandem etwas anfangen. Da sind Menschen, die behaupten, sie sind deine Familie und ich kenne sie nicht, auch emotional keine Bindung zu ihnen. Mhm. War ziemlich alleine.
Seit dem Unfall teilt sich Max' Leben in zwei Hälften. Es gibt einen Max vor dem Sturz und einen Max danach. Dabei hat sein Gehirn damals keinen sichtbaren Schaden genommen. Warum es den Zugang zu seiner Vergangenheit gekappt hat, kann man medizinisch nicht erklären. In seinem Fall bleibt das Gehirn eine echte Blackbox. Nach dem Sturz versuchte Max zunächst, sein altes Leben wieder aufzunehmen.
Scheinbar ist er auch im Winter gelaufen, ein kleines Käppi dazu.
Ja.
In der Kiste sind Dinge von damals. Etwa die Sportsachen des alten Max. Er war Marathonläufer und Fußballspieler.
Und was fühlt man, wenn man das jetzt wieder rausholt?
Ja, irgendwann werde ich sie bestimmt mal gebrauchen können, wenn ich dann mal wieder Sport machen möchte. Aber ansonsten ist es relativ neutral für mich. Das sind einfach nur ein paar Kleidungsstücke, die ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen und angefasst hatte. Aber
da ist jetzt ja noch was anderes?
Ja. Da ist dann noch, ich würde sagen, eine Jugendsünde vielleicht.
Das ist jetzt der alte Max.
Genau. Der alte Max war Bayern-Fan gewesen.
Der neue Max?
Also ich bin heute Fan vom Borussia Dortmund. Echte Liebe.
Ja. Das irritiert.
Ja, auf jeden Fall.
Für mich klingt Max recht entspannt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das von Anfang an so war.
Wenn Sie ein Bild erfinden müssten dafür, wie Sie sich gefühlt haben in dieser Zeit, in der Sie quasi keine Vergangenheit hatten und kein Ich hatten. Wie könnte man das umschreiben?
Eine schwarze, leere Seifenblase im Weltall.
Die nichts sieht.
In einem dunklen Weltall. Man ist in der Seifenblase drin und weiß, dass da ganz viel draußen ist, aber man sieht es nicht und spürt es nicht und kommt dann, ist völlig schwerelos.
Was hat Ihnen daraus geholfen? War es jemand, der Ihnen rausgeholfen hat? War es eine Situation oder waren Sie selber?
Es war die Situation, dass das Leben nicht zu Ende war. Ich war auf dem Weg, das Leben zu beenden und es glückte nicht, im wahrsten Sinne des Wortes heute, glückte nicht. Und das war dann für mich so der entscheidende Schalter, der umgelegt worden ist. Wenn das nicht zu Ende sein sollte jetzt, dann hat das einen Grund.
Sie waren in der Stimmung, Ihr Leben zu beenden, weil Sie keine Vergangenheit, keine Erinnerung, keine Person hatten, an die Sie sich erinnern.
Weil ich nichts war, niemand war. Ein Körper ohne Innenleben.
Ich habe nur ein paar Stunden verloren, als mein Gedächtnis ausfiel. Max ein ganzes Leben. Erst nach seinem Selbstmordversuch akzeptierte er, dass sein altes Ich nicht zurückkommen würde. Er musste ein neues finden. Statt wie geplant Steuerberater zu werden, entschied er sich, Zigarren zu verkaufen. Auch sonst änderte sich einiges.
Wir sind ja auf dem Golfplatz.
Richtig.
Früher waren Sie Fußballer.
Ja.
Der Kontrast ist ja auffällig. Das heißt, Sie haben sich wirklich neu erfunden.
Ja, neu gefunden.
Sie kennen den alten Max, in Anführungsstrichen, ja nur aus Erzählungen. Wie finden Sie den?
Ich glaube, wir würden uns akzeptieren, aber wir würden nicht beste Freunde werden. Wir würden mal ein Bierchen trinken, aber dann ist das auch für die nächsten 6 Monate okay.
Der würde nicht zu Ihrer Clique gehören?
Nee, glaube ich nicht, weil so ein introvertierter Mensch, wie er wohl war, so sehr extrem sportlich diszipliniert und das ja bemerkenswert, super, wenn es dem Menschen gefällt, aber mir eben nicht und da sind wir dann zu verschieden einfach.
Max ist ohne seine alten Erinnerungen offensichtlich zu einem ganz neuen Menschen geworden. Das zeigt, wie wichtig unser Gedächtnis
ist. Mein Vater gestorben, als ich 15 war. Und dann bestand meine unmittelbare Familie aus einer anderen Person außer mir. Und ich fand das immer fürchterlich. Also, ein gutes Verhältnis mit meiner
The Prigozhin Mutiny. Or 36 Hours of What the Hell? Hello, I'm Mark Galliotti, and welcome to my view of Russia in Moscow Shadows. This podcast of varying length, frequency and format, yet always reassuringly low production values, is supported by generous and perspicacious patrons like you, and also by the crisis exercise software company Conductor. So, of course, no prizes as to what I'm going to be covering today, even though it is still quite close to the events, we still don't know a lot of things, and frankly, I haven't even got my own thoughts in order, so this will likely be a slightly incoherent assessment of what happened, why it happened, insofar as I could possibly speculate, and perhaps most importantly of all, so what? So what do we see? So on Friday, Yevgeny Prigozhin, head of the Wagner mercenary group, claims that the regular military launched a missile strike on Wagner personnel. A video is presented that, frankly, certainly I find, I'm not an expert in open source assessment and so forth, but nonetheless I find pretty unconvincing, and I think many other people do as well. And he announces not a coup, not a mutiny, but a march for justice. Then on Saturday, his forces take, without a shot being fired, Rostov-on-Don, headquarters of the Southern Military District and one of the key hubs in support of operations in Ukraine. Then Voronezh, much closer to Moscow. And you know, basically his forces come within 200 kilometres of Moscow. Though I think one point that worth making, it does not seem to be that it was the entire Wagner force, which first of all was not the 25,000 that Prigozhin claims, it's closer to 10,000. But in any case, you know, we have forces which were holding Rostov-on-Don, forces which were at Voronezh and Lipetsk. Probably it's a sort of force of about 4,000 that was approaching Moscow. That's important, we'll come back to that. Anyway, so it looks as if he's actually going to be seizing Moscow. And then on Sunday, we hear that a deal has been struck, apparently through the good offices of none other than Alexander Lukashenko, the dictator of Belarus. Although this is what we're hearing from the Russian government side and the Belarusian side. We haven't had it confirmed from Prigozhin. And what's going to happen is that Prigozhin is going to go to Belarus. Charges against him are dropped, even though, you know, Putin had very much characterized what was going on in distinctly intemperate, though not inaccurate, terms, as treason and such like, that Wagner troops who did not participate in this adventure will have the opportunity to sign up with the Ministry of Defence, and the rest, well, basically, they'll just be let go, which basically means that Wagner in Russia and in Ukraine would, from the sound of it, actually no longer really exist. But clearly Wagner in the rest of the world still can. And, well, that's what we're told is the deal. We haven't yet seen Prigozhin go to Belarus, at least as of recording this, which is just before 4 o'clock on Sunday the 25th of June. But generally speaking, clearly de-escalation has taken place. Now, in part, I should say, I'll be rehashing some of the issues that I mentioned in my patrons-only sort of snap response that I sent round yesterday. So, okay, what does this say? Well, first of all, for me, one of the key things, and it's something that I have been sort of banging on about, is how this demonstrates the increasing debilitation of the Putin regime. Its increasing incapacity to deal with crises. And I've sort of said that basically, you know, when a black swan flutters into view over the Kremlin, that's when we get to actually see the remaining strengths and weaknesses of the system really brought into sharp relief. Okay, so this particular black swan turned out to be more of a black duck. But nonetheless, I would suggest both is a symptom and a further accelerator of this process. Now, the irony is this. Look, Putin actually handled this probably as well as could be, in the sense of a deal that basically buys off Prigozhin but neutralizes the problem. The sight of actually sort of deploying Russian military forces on a mass scale against Wagner, which could conceivably have led to fighting inside Voronezh and Rostov-on-Don, I mean, that would have been deeply disruptive. and would have raised questions, which I'll come to in a bit, about precisely the loyalty of the military. An authoritarian leader should always be worried about the risk of giving an order that is not going to be obeyed, because at that point you begin to really lose your credibility and legitimacy. So, you know, in those circumstances, although I would suggest that this whole crisis is a symptom, a product rather, of Putin's own failures to manage his own political system, nonetheless, the actual resolution of the crisis seems to have been as good as could be. But that doesn't matter, because for many others, what really matters is that it has demonstrated, first of all, that Putin was not able to control his own creature. Remember, Prigozhin is totally a creation of Vladimir Putin. It was Putin's patronage that really got his restaurant business on the road in the 1990s. It's Putin that made sure that a whole variety of different contracts went towards Concord Group, which is Prigozhin's overall holding company. And in return, Prigozhin became one of the go-to businessmen that the Kremlin turned to when they needed things done, whether it was running troll farms to interfere with the US elections, or whether it was setting up a mercenary organization. It's worth noting that it doesn't look as if actually the initiative for either of those came from Prigozhin, but rather that the Kremlin called, and Prigozhin basically did what he was told, and of course made a lot of money out of the process. So this is it. I mean, this is Dr. Frankenstein being laid low by his own creature. And what's more, Putin for a long time had ignored and neglected the escalating crisis between Prigozhin and the Defence Ministry, which is at least the ostensible cause of this whole farrago. That's his job, and that's only his job, is to resolve these intra-elite crises that are frankly baked into the whole system. They're part of the system. Divide and rule is how Putin manages the elite. But the point is that only works when the boss is on top of things and steps in before these rivalries become system-threatening. Putin failed to do that. Prigozhin, in effect, got away with it. Now, OK, well, we'll wait and see how long he gets away with it. We do know how Putin feels about traitors, and that his view is that, you know, enemies you fight with, but someday maybe you can reach a peace with. Traitors, you can do nothing with them but wipe them out, because someday they will slip a knife in your back. So I think that, you know, the usual jokes about windows and cups of tea and so forth apply here. So basically, this is about a systemic crisis which has been just about sort of fudged, but demonstrated actually how weak the system has become, and frankly left Putin weaker. Come back to that. Why on earth did this happen? I mean, I can't help but feel, and this is just speculation, I can't help but feel that Prigozhin found out that he was going to be arrested, dismissed, or whatever. Because it is clear that Shoigu, Defence Minister Shoigu, had been winning the sort of behind-the-scenes element of their political rivalry. And therefore, Prigozhin decided to strike first and try and bring down his enemy. Remember, his ostensible goal originally was just simply the dismissal of Shoigu and Chief of the General Staff Gerasimov, and generally to make himself too high profile, too dangerous, but also in some ways to show his power so that no one would try and move against him. I mean, otherwise, it's very hard to understand this. I see no sign, for example, that he was acting as some kind of a cat's paw for a cabal of people who wanted to bring down Putin or whatever. And I certainly see no signs that this was actually orchestrated by Putin. I mean, this is one of the problems that, you know, whenever anything happens like this, you will get someone say, oh, false flag, false flag. Look, in 1999, there were these apartment bombings, blamed on the Chechens, but almost certainly actually done, carried out by the security forces, possibly with Putin's knowledge, possibly as a sort of a gift from his backers. Just because that happened, that does not mean that everything that happens thereafter is a result of some shadowy conspiracy. So yeah, let's treat that with some caution. So this is it. Beyond that, it's very hard really to understand this, and this will be one of the interesting things we wait and see. There's probably also a degree of emotion. I think Prigozhin's performances in his social media videos, in which he sort of splenetically attacks Shoigu and Gerasimov, talks about his dead boys and where's my fucking ammunition and so forth. I don't think that was just simply acting. I think that was essentially a very tribal individual who feels he's being hard done by, feels his and his soldiers' role in this war is being underplayed and under-recognised. Over time, this builds up a sort of a pressure that has to be vented eventually. And I think that also sort of leads to a certain amount of impulse control failure, which could well have led to this. And also helps explain quite why Prigozhin ultimately backed down even when his forces were so close to Moscow. There are other reasons, and I'll come to them in a moment. But I think it also, I wonder if, again, speculation, amateur psychology here, and I wonder if there's an element in which Prigozhin realised that he was, had already gone too far, but was teetering on the point of going even further than that, to a point where basically he would not be able to survive it. And so after the kind of exhilaration and probably an awareness that he'd actually pushed further and more quickly than he'd originally anticipated, that there's a certain amount of realism that crashes in. But more broadly, I mean, why did he back down? Well, I would suggest it also reflects the fact that there were not mass defections to Wagner from the regular military and the other security forces. I mean, he himself had said that, and again, you know, he has a tendency to speak in hyperbole, but nonetheless, he had said that he expected half the army to join him. Well, I mean, look, again, it's very hard to be sure. I think maybe we're talking about 60 or 70 guys who joined. Instead, what we actually had was a certain degree of passive support, in that people were just not so much willing to actually try and stop Wagner in its movement. And that is important, and that's something that we really have to recognise. It definitely, it shows the weakness of the state and its authority over many of its own security apparatus elements, which is something that I've been sort of pointing to. And also uncertainty. Look, this is not a system which encourages initiative. And it is also a system which is, frankly, hierarchical and slow in its operations often. And I think in that context, you know, people were just not willing to act without direct orders, either because they just feared being hung out to dry if they guessed wrong, or else because actually they had a certain sympathy for maybe Prigozhin and the fact that he's looking after his guys, or his critique of the war and of the government apparatus as a whole. Remember that Prigozhin then later on said that if they were going against bureaucracy and corruption and such like, and I don't think you'll find many cops or soldiers who are actually in favour of bureaucracy and corruption, given that they're not the beneficiaries of either. So, I mean, in that context, it may well be that people found it useful to not have received direct orders. But the point is, that's different from outright defection. That's different from actually courting the prospect of civil war, courting the prospect of being tried for treason. So suddenly he found himself with, even if it was all 10,000, but I would say 4,000 troops on the outskirts of Moscow. Sure, they could get into Moscow, but what are they going to do then? They could seize some main buildings, and in fact, well, that will really be equivalent to, you know, a terrorist hostage-taking situation. They faced some serious security forces. I mean, if one looks at the defenders of Moscow, there are two army divisions. Now, at least part of those forces are currently sort of deployed down on the Ukraine front. But nonetheless, there's meant to be at least a regiment of each still at base. So, again, depending on level of manning and everything else, we could be talking 4,000 or 5,000 personnel, all told. There's the oversized National Guard Dzerzhinsky Division, the 1st Odon. That's more than 10,000, with, it's worth noting, some armour, but more to the point, with artillery. And that's something that Wagner seems to lack. There are the security forces. There are some special forces within the FSB. There are the Kremlin Guards forces. And there are about 50,000 cops. Now, a lot was made of this about how, apparently, according to one particular telegram channel, that the sort of Moscow police were in disarray and they wouldn't be able to fight Wagner. Well, of course, you know, cops cannot directly take on an equal footing hardened mercenaries. But on the other hand, I mean, within that 50,000, there's at least 500 trained police snipers, for example. Put those up on the tops of buildings, and you actually do have something that can make a difference. And the rest of the cops, well, you know, fine, they may not be very good, but once you start issuing the assault rifles and assault carbines that they have in their arsenals, they can at least do a certain sort of second-rank job. The point is that numbers were not on Wagner's side, geography was not on Wagner's side, and perhaps most importantly of all, the political realities were not. So you seize the centre of Moscow, let's say. The risk is that Prigozhin becomes like Napoleon. Napoleon, who after all seizes Moscow, and then sits there, increasingly peeved that Tsar Alexander doesn't realise that he's been defeated and should now surrender. And instead, he's still holding on. And eventually, it's Napoleon who has to retreat. Frankly, too late, after having consumed too much of his supplies and perhaps most importantly of all, too much of the fodder for his horses. So there is that risk that you end up sort of with some of the most valuable real estate in Russia, but nothing to do with it. So I think, you know, for all of these reasons, in some ways, Prigozhin was never going to be able to win unless he precipitated something broader. Unless you therefore had wider mutinies within the security apparatus. Unless other grandees filed into Putin's office as if this were the February Revolution in 1917 and basically said, Vladimir Vladimirovich, it's time for you to step down. And, you know, either you can retire or we can retire you. But with none of those things happening, what else is he going to do? Did it show just how truly rubbish Russian state systems are? To a degree, but I think we also ought to have some caution. I mean, already there's some stuff out on Twitter about, well, what this shows is Ukraine should just invade Russia through Belgorod province because, you know, there will be nothing to stop them. I mean, I think the institution that comes out with least credit is, once again, as so often, the FSB, the Federal Security Service. It's interesting, we've now got the usual kind of unsourced claims from US intelligence that, you know, certainly as of mid-June, they had an inkling that this was actually going to happen. Well, look, maybe. I mean, look, intelligence agencies are like any other government agency. They also understand the importance of spin and PR and want to demonstrate just how on top of things they are. But, you know, I'm willing to accept that. Well, frankly, if the CIA knew it, where on earth was the FSB's military counterintelligence directorate? Its job is not actually primarily to look for foreign spies within the military. Its job is to watch all the arms-bearing services and make sure there's no risks of insurrections and coups. In other words, this is precisely what they're for. Now, either they hadn't yet properly adapted to the era of mercenary organisations and basically were just simply focusing on the regular military and such like, which is a failure, or they were looking at Wagner properly and yet still managed somehow not to notice this, because it's also involved a certain amount of stockpiling of fuel and ammunition and such like. Either way, it's a failure. Do I think the FSB will suffer? Well, no, because under Putin, let's be honest, you know, the FSB was Putin's old service, but under Putin, they still seem to be thickly coated in Teflon. Their blunders have been so numerous. Let's be honest, they were the ones who initially said that Yanukovych would survive the revolution of dignity in Ukraine. He didn't. They managed to shuffle the blame for that onto the Foreign Intelligence Service. They were the ones who were telling Putin back in the beginning of last year that they had this massive network of agents, suborned Ukrainians who were ready to turn to Russia as soon as Russia moves in to basically disrupt any Ukrainian attempt to resist, but also to create the basis for a proxy shadow government. It became clear that on the whole, these people were either unable or are more to the point unwilling to do so. In many cases, they had been perfectly happy to take the FSB's money, but had no intention of doing anything for it. Again, no blame seems to have attached to the FSB. Once again, they blundered. Well, who knows? Maybe three strikes and something happens, but I wouldn't bet on it. But what about the military side of things, the defenders? Well, look, I think we have to realise two things. First of all, the degree to which, as I've mentioned, people just simply not wanting to get involved. Either they didn't know what they should be doing or they would just rather not. It was a little bit, to me, reminiscent of the first day of the 1991 August coup, when, you know, hardliners came in, put Gorbachev in house arrest, and did their best to sort of rewind the clock to pre-Perestroika days. Now, on that first day, the police service across the Soviet Union experienced a record level of people calling in sick. Why? Well, because they didn't know what was going on. They didn't want to commit themselves to a coup which would see them sort of oppressing their neighbours and which might not succeed. But nor did they want to stand up and be counted as being opposed to the coup. So the safe option is call in sick, see what happens. Over the course of that first day, it became clear that momentum was not with the coup plotters, but rather with Yeltsin and other radical reformist and nationalist forces. And all of a sudden, everyone jumps on that particular bandwagon. So, I mean, I think there may also have been a certain degree of kind of political fence-sitting, as well, as I said, of genuine sympathy for Wagner. But beyond that, and obviously I think it's worth noting that I think it's highly unlikely that a Ukrainian invasion would get anything like the same kind of response. But also, I mean, we have to appreciate the degree to which Wagner's key advantage was its speed. The fact is that they basically moved faster than the clumsy hierarchical Russian system could respond. What we actually had was a huge, rather dim behemoth of a dinosaur with a tiny brain atop a long, long neck, trying desperately to stamp on a rapid little velociraptor that was dancing around at its feet. So I think, you know, when it came down to it, ultimately muscle was still on the state's side. We have to recognise that. It was just simply that, you know, if you look at the Wagner convoy, for example, that was heading towards Moscow, I mean, essentially it was basically bunches of guys in pickup trucks in the main and you know, other sort of, you know, light lorries who were operating on a very sort of dispersed pattern. They were taking different roads and then meeting up and then moving on and such like. It wasn't one great big clunky convoy like the initial Russian strike against Kyiv back in February of last year. And as a result, it was that much harder for the Russians to know, well, where the hell they were, let alone what to do about them. But again, you know, this is a very, very specific kind of threat. These are exactly the kind of forces that are hard to stop, hard to pin down, especially when they're locals and they know the ground. But on the other hand, they are not heavy forces. They are relatively fragile if they'd actually got into a fight. So again, we shouldn't overplay. There is this kind of bizarre elevation now of Prigozhin and Wagner as somehow heroic freedom fighters. They're not. They are clearly competent at what they do. They are, on the whole, you know, rather unpleasant individuals, it would seem. But nonetheless, they were exactly the kind of threat against which the Russian state is least effective. So, Prigozhin took his shot. On one level, we can say that he lost. On another, if he was anyway, you know, ready for the chop, and now he can operate from Belarus and such like, and still has access to his millions, you know, arguably, in some ways, he may have won. But let's have a break, and then let me talk a bit about now what and the lessons that we can learn. Just the usual mid-episode reminder that you're listening to the In Moscow Shadows podcast. Its corporate partner and sponsor is Conductor, which provides software for crisis exercises in hybrid warfare, counter-terrorism, civil affairs and the like. But you can also support the podcast yourself by going to patreon.com/InMoscowShadows. And remember that patrons get a variety of additional perks depending on their tier, as well as knowing that they're supporting this peerless source on all things Russian. And you can also follow me on Twitter at Mark Galliotti or on Facebook, Mark Galliotti on Russia. Now, back to the episode. So, where do things go from here? Well, what about Wagner, first of all? As I say, I think that Wagner in Russia and Ukraine is essentially going to be a spent force. There's no way that Shoigu will allow it to remain a separate force. They currently apparently meant to be rolled into the Ministry of Defence. Alternatively, they could well find themselves with the option of transferring into one of the other private military companies, which are, to a large extent, controlled by the Ministry of Defence. But one way or the other, they are not an independent force. And I think that might have some significance for the war in the longer term.